ARD Sounds.
Dieses Bild kennt man von dieser Tür von der Downing Street Number 10 und die BBC hat sich da aufgebaut und alle warten. Die Kamera geht da so ganz nah ran an die Tür, auf diese 10. Keir Starmer hat verstanden, er ist im Endgame now, sagt der Kommentator.
Prime Minister of the United Kingdom here outside Downing Street in
the next few minutes. And our correspondent Rowan Bridge, he's in Manchester. Keir Starmer kommt raus. Hand in Hand mit seiner Frau, jetzt lässt er sie los und geht zum Pult.
That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
So, ich mache jetzt mal den Livestream auf Pause.
Ja, meiner ist auch aus, die Tür ist zu. Von der Downing Street und vom Studio.
Es ist vorbei für Keir Starmer. Er hat seinen Rücktritt angekündigt als Premierminister von Großbritannien. Und das fast auf den Tag genau, 10 Jahre nach dem Brexit. Seit dem Austritt aus der EU scheint Großbritannien nicht mehr so richtig zur Ruhe zu kommen. 6 Premierminister und Ministerinnen in 10 Jahren. Warum ist das so? Und wie geht es für UK und Europa jetzt weiter nach Starmers Rücktritt? Das erzählt uns Mareike Aden. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio London. Hi Mareike.
Hallo Elena.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und das ist unsere Folge für Dienstag, den 23. Juni.
I will resign as leader of the Labour Party.
Wie ist dein Eindruck von der Rede gerade?
Also Keir Starmer, der war wahnsinnig emotional, auf jeden Fall, vor allem zum Ende.
I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
Es sind ihm echt die Tränen gekommen. Er hat sich bei seiner
children,
Frau und bei seinen Kindern bedankt. Davor hat er sehr, sehr lange das, was er erreicht hat, in den ja nur knapp 2 Jahren als Premierminister aufgeführt.
And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger, growing faster than our peers. Wages rising faster than inflation in every single month since we came to power.
Man hat da sehr viel Frustration und Enttäuschung gehört, fand ich.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
Er hat damals im Sommer 2024 einen Erdrutschsieg, Landslide Victory heißt das dann hier immer, erreicht. Der erste Labour-Premierminister seit 14 Jahren, der das geschafft hat. Das haben noch nicht so viele Labour-Politiker geschafft, eine Wahl zu gewinnen. Tony Blair war so einer. Und dann hat er das geschafft. Nach 14 Jahren konservativer Regierung hatten sie wieder einen sozialdemokratischen Labour-Premierminister nach wirklich schweren Zeiten für die Partei. Und er hat sich einfach als derjenige gesehen, der das auch jetzt verdient hat, lange Premierminister zu sein. Er wollte immer 2 Amtszeiten haben. Das sind dann hier 10 Jahre. Und dass das jetzt nach 2 Jahren vorbei ist, das schockiert ihn total.
Und jetzt hat Keir Starmer gerade eben seinen Rücktritt erklärt. Was hat jetzt dazu geführt? Was war am Wochenende da los in London?
Also im Grunde ist Keir Starmer schon wahnsinnig lange total unbeliebt, wenn man überlegt, mit wie viel Vorsprung er diese Wahl gewonnen hat. Und dann ging alles total schnell, obwohl Keir Starmer immer gesagt hat, ich will unbedingt bleiben.
If there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
Jeden parteiinternen Herausforderer, dem werde ich mich stellen und gegen den werde ich in einem Wettbewerb antreten. Das hat er noch Freitag gesagt. Er hat das Wochenende, das hat man gehört, auf dem Landsitz Chequers, das steht immer den Premierministern zur Verfügung, hat er sich zurückgezogen, das wurde an die Medien weitergegeben mit seiner Frau und hat dann sich wohl über die Zukunft beraten. Und er hat dann irgendwann am Wochenende wohl gemerkt, dass der Druck so hoch ist, dass vielleicht seine Frau und er die Einzigen sind, die der Meinung sind, dass er das so fortführen kann. Die Labour-Partei hat ungefähr 400 Parlamentarier im Moment in der Fraktion. Öffentlich waren es mehr als 200, die gesagt haben, sie vertrauen ihm nicht mehr. Und so hatte er gar keine Wahl mehr.
Wie geht's jetzt weiter?
Sein potenzieller Nachfolger, der steht schon mehr als in den Startlöchern. Erstmal hat Keir Starmer gesagt, er wird im Amt bleiben. damit es eine geordnete Übergabe geben kann. Und er sagt, es wird auch einen Wettbewerb geben, einen parteiinternen. Man weiß aber noch nicht, ob da auch andere sich melden werden, außer, und da sind wir jetzt beim Favoriten, Andy Burnham. Der ist der Bürgermeister von Manchester bisher gewesen. Kein Neuling in der Labour-Partei, aber auf einmal ein Hoffnungsträger.
Wie ist es dazu gekommen? Wie ist Andy Burnham jetzt zum potenziellen neuen Premierminister geworden?
Je unzufriedener alle mit Keir Starmer wurden, weil er die Wirtschaft nicht in Gang gebracht hat, weil viele merkten, oh, irgendwie ist der so ein Technokrat. Selbst die guten Erfolge, die er hat und die seine Regierung umsetzen kann, der schafft es nicht, es zu kommunizieren. Die Leute mögen ihn nicht. Er hat auch ein paar Fehler gemacht. Da war dann immer der, man sagte, der King of the North, der König im Norden. Manchester liegt ja im Norden von England. Der hat sich immer mehr in Stellung gebracht.
You have to respond to what people here are saying. You have to do something to make life more affordable, to put more money in people's pockets, to give people more breathing space again, so that they can have a better life.
Nach den Lokalwahlen Anfang Mai wurde es schon ganz, ganz eng für Starmer. Da hat er ganz viele Sitze verloren an die Rechtspopulisten von Reform UK, seine Partei. Und die Partei, die Labour-Partei, die haben dafür ihm die Schuld gegeben und seiner Unbeliebtheit. Und dann ist ein Parlamentarier, hat dann gesagt, so hey, ich trete zurück. Dann muss nämlich nach britischem Wahlrecht eine Nachwahl eingerufen werden. Und dann hat Andy Burnham gesagt, der Bürgermeister von Manchester, hey, ich kandidiere. Das war natürlich alles abgesprochen, damit Andy Burnham doch ins Parlament kann. Und diese Wahl, die hat am Donnerstag stattgefunden.
Starmer-Rivale Burnham ins britische Parlament gewählt. Der potenzielle Herausforderer des britischen Premierministers Starmer hat den Sitz bei der Nachwahl im Bezirk Makerfield gewonnen.
Sehr klar gewonnen, überraschend klar, hat gegen einen Reform UK-Kandidaten gewonnen. Und das war dann sozusagen der Lackmustest. Prüfung bestanden. Nicht nur ist es ins Parlament geschafft, sondern auch noch den großen Angstgegner Reform UK besiegt. Selbst wenn das nur ungefähr 77.000 Wähler waren, die da abstimmen durften in dem Wahlkreis. Das war wohl für die Labour-Partei trotzdem so ein Zeichen von der Andy, der kann das schaffen.
This is the moment. We've been on a path for 40 years that simply hasn't worked for people and places in this part of the world. And this now is the change moment.
Dass dann Keir Starmer diesem Druck nicht mehr standhalten konnte. Aber jetzt ist die große Frage, wird jetzt jemand anders noch gegen Andy Burnham antreten? Oder werden da potenzielle andere Herausforderer vielleicht mit einem Kabinettsposten auf die Seite von Andy Burnham gezogen? So oder so steht fest, im September, wenn die Labour-Partei dann den jährlichen Parteitag hat, da wird dann wohl der neue Premierminister gekrönt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Andy Burnham heißen wird.
We have an opportunity to turn the tide, to make the country feel like it's working again.
Warum sind so viele Menschen so unzufrieden gewesen mit Keir Starmer?
Die Menschen in Großbritannien waren in den letzten 10 Jahren total unzufrieden mit allem. Deswegen haben sie schon für den Brexit gestimmt. Das war so ein großes Signal, wir sind nicht gegen die EU. Das war einfach, wir sind gerade gegen alles, was die Politik macht. Ihr seid die Elite, ihr versteht uns nicht. Und das ist alles andere als besser geworden danach, weil es dann so viel Streit gegeben hat, weil die konservative Partei das nicht gut umgesetzt hat aus der Sicht vieler Menschen. Und dann ist Keir Starmer an die Macht gekommen. Im Sommer 2024 hat er die Wahl gewonnen. Das große Motto war damals Change, Wandel. Und das hat fast den Menschen schon gereicht. Also sie waren damals auch keine großen Keir Starmer-Fans. Und wir haben auch damals, ich habe da auch berichtet hier aus London, haben wir immer von einem Erdrutschsieg ohne Liebe gesprochen. Und dieser Wandel, was vor allem auch Wirtschaftswachstum, also Wandel durch Wirtschaftswachstum bedeuten sollte, damit man überhaupt Geld hat, dieses Land wieder auf Vordermann zu bringen. Wirtschaftlich geht es Großbritannien schon ziemlich lange nicht gut. Die Staatsfinanzen sahen wahnsinnig schlecht aus. Die Wirtschaftskrise damals, 2009, hat das Land total stark getroffen. Und die Konservativen haben dann eine extreme Sparpolitik dem Land verordnet, haben ganz viel Geld aus sozialen Diensten, aus Unterstützung rausgeholt. Dann war es wirklich knapp an allen Enden. Es wurde gespart an allen Enden. Das hat Labour versucht, rückgängig zu machen. Aber der Brexit und die Folgen, die haben da auch nochmal geschadet. Es gibt mittlerweile Studien, die beziffern den Schaden des Brexit wie folgt. Sie sagen, dass die Wirtschaftsleistung um 6-8% größer sein könnte, hätte es den EU-Austritt nicht gegeben.
Wie ist denn die wirtschaftliche Situation spürbar für die Menschen in England?
Ich habe Dylan, einen jungen Aktivisten von der Green Party, getroffen. Der ist 20, der wohnt in London Hackney. Das ist ein einerseits armer, aber auch hipper Stadtteil. Also
sehr hip.
So in der Gentrifizierungsphase, ganz genau. Dylan ist da aufgewachsen, bei einer alleinerziehenden Mutter in einer Sozialwohnung mit seinen Geschwistern, hatten immer wieder Schimmelprobleme.
Well, I get all apathetic.
Dass er sagt, Wahnsinn, die Schere zwischen Arm und Reich,
their entire life
die ist so riesig, Wohnen ist so teuer.
Oh, let's say you go to uni,
finde hier keinen Job.
You better have a house and have family, and that promise hasn't kept up.
Selbst wenn ich arbeite in einer Bar oder in der Security, dann kann ich mir trotzdem nichts leisten. Studiengebühren sind wahnsinnig hoch, rund 12.000 Euro umgerechnet pro Jahr.
People feel like they have no control of their own lives. What people actually want is to be able to speak to someone and say, look, this is my life right now. I hate it.
Deshalb seien so viele Gleichaltrige jetzt so frustriert und finden, dass Politiker lügen.
And oftentimes they do lie.
Du hast ja nicht nur mit Dylan gesprochen, sondern auch mit vielen anderen und warst als Korrespondentin auch auf Demos unterwegs. Ist denn die wirtschaftliche Situation wirklich das dominierende Thema?
Da ist das größte Thema immer die Einwanderung. Und auch wenn wir im Land unterwegs sind und drehen, Einwanderung, Einwanderung, Einwanderung. Vor dem Brexit-Referendum und vor dem Brexit waren das ja ganz viele EU-Bürger auch im Gesundheitssystem, haben ganz viele Menschen aus Ländern wie Polen oder Rumänien gearbeitet, waren auch sehr, sehr nötig. Das waren Krankenpfleger, das waren Altenpfleger, das waren Ärzte. Und die sind dann in den Jahren nach dem Brexit-Referendum in weiten Teilen auch gegangen. Das muss halt kompensiert werden dann nach dem Brexit. Und dann sind auch auf legalem Weg, weil man brauchte ja Hilfe, sind aus anderen Ländern, aus den Philippinen, aus Indien, aus Nigeria sind dann Einwanderer gekommen. Und ich habe jetzt ganz neu Zahlen nochmal gesehen, dass in Gebieten, wo die Menschen für den Brexit gestimmt haben, tatsächlich die jetzt mehr Einwanderer, mehr, das heißt dann Non-UK-Workers, also nicht britische Arbeitskräfte sehen. Während das in London überhaupt nicht auffallen würde, wenn hier auf einmal 10.000 Nicht-Briten noch dazukämen, weil hier, wie du sagst, immer ganz, ganz viele Einwanderer oder nicht weiße Menschen sind. Das ist nämlich das, was dann, wenn dieser Diskurs aufkommt, dann geht es meistens um Nicht-Weiße. Aber wenn 200 nicht-britische Arbeitskräfte in kleinen Orten oder kleineren Städten auftauchen, dann fällt das natürlich total auf.
Da sprichst du ja jetzt nicht von illegaler Einwanderung, sondern von legaler, also von Menschen, die ganz gezielt nach Großbritannien geholt werden.
Und wenn man in Großbritannien von illegaler Einwanderung spricht, dann ist das in den allermeisten Fällen die über den Ärmelkanal von Frankreich aus nach Großbritannien in so kleinen Booten, mittlerweile aber total organisiert von Schleuserbanden. Und das sind nicht nur die ganz Radikalen, die sich darüber aufregen, das geht bis weit in die Mitte hinein. Und das hat die Labour-Regierung nicht in den Griff gekriegt. Und das scheint dann zusammen mit wenig Geld, überlastetem Gesundheitssystem, überlasteten öffentlichen Diensten, teurer Kinderbetreuung, wenig Jobs. Das ist so eine Mischung, die macht viele Briten unzufrieden. So rund 200 Kilometer von London entfernt, da habe ich in Stourbridge, das ist in der Nähe von Birmingham, Samuel getroffen.
My name is Samuel Hussey and I'm the secretary for Reform UK here in the constituency of Kings Winford and South Staffordshire.
Der ist 21, der wohnt auch bei seinen Eltern, hat das gleiche Problem, kann sich nichts Eigenes leisten, weiß auch nicht, wann das der Fall sein wird. Und aus der Küche seiner Eltern nimmt er mehrmals in der Woche mit Ringlicht, ganz guter Setup, den er da hat, Videos auf und da macht er für seine Partei Reform UK Videos.
If I'm somehow an extremist for not wanting open borders, for not wanting people who we have no idea who they are pouring into our communities with our young people especially.
Ganz oft regt er sich darin über Einwanderung, über illegale Einwanderung auf, macht Stimmung gegen die Labour Party.
If people want to call me an extremist for not wanting that, I guess I'll take the extremist label.
Also dieser Protest gegen illegale Einwanderung, der ist weit in die frühere Mitte reingeragt und ein Mainstream-Thema geworden.
Und auch beim Brexit war ja Migration schon das Thema Nummer eins. Damit wurde für den Austritt aus der EU geworben. Und genau am 23. Juni, vor 10 Jahren, haben die Briten für den Brexit gestimmt. Welchen Eindruck hast du? Wie blicken viele Menschen in Großbritannien heute auf die Entscheidung, also auf den Brexit?
Das war in den ersten Jahren wirklich allgegenwärtig und hat alles überschattet. Und dann, als dann das Land ausgetreten ist, nach einem harten Kampf und vielen Streitereien, privat bei Menschen und politisch, danach hatten alle das Gefühl, dass sie sich, glaube ich, davon erholen müssen, dass die Wunden sich wieder schließen sollen. Und dann wurde das zu so einem Tabuthema, über das eigentlich keiner mehr reden wollte. Auch Keir Starmer, eigentlich ein Remainer, ein ganz großer Anhänger der Europäischen Union und jemand, der bis 2019 immer gesagt hat, wir brauchen ein zweites Referendum, hat dann irgendwann, als er Premierminister werden wollte, seine Kommunikation dazu geändert und hat gesagt, nein, wenn ich Premierminister werden würde, ich will auf gar keinen Fall zurück in die EU, es würde rote Linien geben. Annäherung ja, aber keine Zollunion, keine Freizügigkeit, also kein Recht, dass man sich innerhalb der beiden Länder frei zum Leben und Arbeiten bewegen kann, kein gemeinsamer Binnenmarkt. Also alle wollten eigentlich nicht über den Brexit sprechen. Und dann in den letzten Monaten ist dieses Tabuthema die Folgen des Brexit, nämlich auch darüber wollte niemand sprechen, und eine Debatte zu, würde es uns nicht vielleicht wirtschaftlich doch besser gehen, wenn wir nicht nur uns annähern, sondern auch wieder eintreten würden. Diese Debatte, die ist in den letzten Monaten erst so aus der Tabuzone rausgekommen. Ich habe mit jungen Menschen auf dem ganzen politischen Spektrum gesprochen. Die sagen alle, wir haben keine guten Jobs, wenn wir überhaupt einen Job kriegen. Wohnen ist zu teuer, wir müssen alle noch bei unseren Eltern wohnen. Man hat in diesem Land keine gute Zukunft. Und da wollen tatsächlich mehr als 80% der unter 25-Jährigen zurück in die EU. Also es gibt eine starke proeuropäische Mehrheit, aber andererseits auch sehr polarisierte Meinungen von denen, die sich mehr Abschottung wünschen und von einem Premierminister Nigel Farage zum Beispiel träumen.
Wie sehen das denn die beiden, von denen du schon erzählt hast, also Dylan von der Green Party und Samuel von Reform UK?
Sie beide waren da Kinder, 10 und 11. Und sie haben eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung in der Frage. Dylan sagt, das war ein Desaster.
Why can't I have a vote? So when they're talking about, oh, let's do another referendum. Yeah, I want another referendum.
Er will ein zweites Referendum. Er versteht nicht, warum er, der mit diesen Folgen so lange leben muss, da nicht nochmal mitentscheiden kann.
Brexit has lost this country a lot of money. Losing money equals more poverty. So I think Brexit itself has definitely helped to fuel it.
Er sagt, Wiedereintritt brauchen wir, um die Wirtschaft in Gang zu bringen, um dann mehr soziale Gerechtigkeit schaffen zu können. Samuel, der sieht das ganz anders.
I think, as you know, there's a lot of people out there that like to blame Brexit on Nigel Farage. I've met a few actually when we've been out campaigning.
Er ist Mitglied von Reform UK, der Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage, der Partei von Mr. Brexit also.
I always say to those people, look, you know, Nigel Farage wasn't in power. He, you know, advocated for it. Being an advocate and then actually being on the top managing something as such as Brexit, it's two completely different things.
Er hört oft, sagt er, dass Nigel Farage schuld am Brexit sei, dass die Wirtschaft ruiniert habe, dass es seitdem noch mehr Einwanderer gebe. Ihm ist aber ganz wichtig zu sagen, das sei nicht die Schuld von Nigel Farage.
You know, Brexit more or less now has happened in only name.
Samuel sagt, der Brexit, der ist doch gar nicht richtig durchgezogen worden. It has happened in name only.
Und die Partei Reform UK von dem, ich sag jetzt mal, Chef-Brexiteer Nummer 1, Nigel Farage, die wird ja im Moment immer stärker und stärker und ist jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, konkurriert die immer so mit der Labour-Partei um Platz 1. Die Tories sind so ein bisschen weiter hinten. Wie ist deine Einschätzung? Könnte es jetzt der Labour-Partei, sollte Andy Burnham neuer Premier werden, gelingen, den Trend wieder umzukehren und diese großen Probleme im Vereinigten Königreich zu lösen?
Das ist auf jeden Fall die große Hoffnung, die die Labour-Partei hat, nachdem es Andy Burnham in der vergangenen Woche gelungen ist, mit dieser überdeutlichen Mehrheit einen Reform-UK-Kandidaten zu schlagen. Reform-UK ist seit Mai 2025 vorne in den landesweiten Umfragen. Zuletzt ist der Vorsprung, der große Vorsprung, den Reform-UK da hat, wieder ein bisschen zusammengeschrumpft Auch das gibt vielen in der Labour-Partei Hoffnung. Aber Labour sieht als einzige Chance im Moment, dass sie auf einen neuen Premierminister setzen müssen, um diesen Angstgegner Farage in die Schranken zu weisen. Andy Burnham ist einer, der sagt, wir müssen auch die öffentlichen Dienste, Wasserversorgung, Strom, wir müssen da wieder mehr auch zu einer Nationalisierung kommen. Die Privatisierung hat nicht immer zu guten Ergebnissen geführt im Land. Er will da, sagt er, behutsam vorgehen. Aber er will das so machen, wie er das in Manchester schon gemacht hat, wie das erfolgreich war. Manchester hat sich von der Stadtentwicklung, hat große Schritte gemacht in den vergangenen Jahren. Und da gucken jetzt ganz viele hin und sagen, ist das auch was, was im ganzen Land funktionieren könnte? Wenn es um Einwanderung geht, hat Andy Burnham aber auch schon signalisiert, er will da auch streng vorgehen. Er unterstützt den Kurs, auch bei der legalen Einwanderung, die ganz scharf zu deckeln, den Kurs, den Keir Starmer eingeschlagen hat, der aber nicht so richtig angekommen ist bei den Leuten. Und bei der illegalen Einwanderung, da wird er sicher auch versuchen, mit aller Macht auch die französische Seite mit einzubeziehen, dass die verschärft patrouillieren dort. Aber es ist eben auch so, die Wirtschaft, die wird nicht plötzlich wachsen. Die äußeren Umstände, die werden nicht plötzlich sich verbessern. Die Sorge, und die hatte wahrscheinlich auch Keir Starmer, ist, dass er sagen würde, naja, man kann halt auch ganz wenig machen in diesen Realitäten, in denen wir uns befinden in diesem Land. Einfach den Premierminister auszuwechseln, hilft uns da nicht. Vor allem, weil natürlich jetzt die Gegenseite fordern kann, ihr habt den Premierminister ausgewechselt. Das heißt, es muss doch eine Parlamentswahl in naher Zukunft geben. Das hat nämlich immer die Labour-Partei gefordert, wenn die Konservativen das in den Jahren nach dem Brexit gemacht haben.
Das ist ja dann auch direkt passiert nach der Rücktrittsankündigung von Starmer heute. Nigel Farage hat Neuwahlen gefordert. Also es bleibt spannend. Wie ist denn deine Einschätzung? Welchen Kurs werden die Labour-Partei und der womöglich nächste Premierminister Andy Burnham einschlagen?
Also Andy Burnham wird auf jeden Fall den proeuropäischen Kurs von Keir Starmer fortsetzen. Es wird im Juli einen weiteren Gipfel geben zwischen Großbritannien und der EU. Da werden die darüber sprechen, dass Handelsbarrieren abgebaut werden weiterhin. Da muss Großbritannien auch für zahlen. Das ist auch umstritten, weil man ja dann doch sich wieder an EU-Regeln anpasst. Andy Burnham wird, obwohl er früher gesagt hat, wir müssen wieder eintreten, sich da jetzt vorsichtiger positionieren. Das hat er auch schon im Wahlkampf jetzt für diese Nachwahl getan, um da alte Wunden nicht aufzureißen und weil er eben da auch die Wähler auf der rechten Seite nicht verschrecken wollte, um die dann zu Reform UK zu treiben. Aber man wird versuchen, so nah wie möglich an die wirtschaftlichen Vorteile der EU zu kommen. Das große Problem ist nämlich, dass die ganzen Handelsabkommen, die man schließen wollte nach dem Brexit, die konnten überhaupt nicht diesen Verlust des Binnenmarktes ausgleichen. Und ansonsten muss man versuchen, auch junge Menschen wieder vermehrt in Arbeit zu bekommen, dass die Ausgaben für Unterstützung für Arbeitslosengeld, die sind hier nicht so hoch wie in Deutschland, aber das haut natürlich in dieser großen Masse auch einfach rein und dass man das irgendwie minimiert bekommt, weil wenn in der Zukunft ganz viele junge Menschen, die dann immer älter werden, immer nur weiter Unterstützung brauchen, aber es nie in Arbeit schaffen, dann kann sich ein Staat diese Sozialleistungen überhaupt nicht mehr leisten.
Hältst du es für realistisch, dass es nochmal eine Debatte geben wird um ein zweites Referendum zu einem Wiedereintritt in die EU?
Diese Debatte, die ist schon so ein bisschen da. Ein anderer Herausforderer von Keir Starmer in der Labour-Partei, Wes Streeting, der war bisher Gesundheitsminister, der hat im Mai auch tatsächlich gesagt, wir brauchen eine neue, besondere Beziehung. Achtung, Anspielung auf die USA. Das ist nämlich eigentlich das Land der besonderen Beziehung. Unsere Zukunft, die liegt in Europa und eines Tages, so hat Wes Streeting gesagt, auch wieder in der Europäischen Union. Und das war sehr ungewöhnlich, dass so ein hochrangiger Politiker in der Labour-Partei das offen ausgesprochen hat. Es hat auch immer schon Sadiq Khan, der sehr einflussreiche Labour-Bürgermeister in London, gefordert, vermehrt. Und auch im Kabinett haben immer wieder Politiker gesagt, also wir sollten zumindest mal über eine Zollunion oder sowas nachdenken. Das Problem ist, dass die Labour-Regierung sich selber nicht so einig ist, ob man eher nach rechts schauen soll und versucht, die Wähler, die an Reform abgewandert sind, ob man die zurückholen will, indem man den Kurs fährt, oder ob man eher nach links schaut, wo es auch andere Parteien gibt, wie die Liberaldemokraten, wie die Green Party, die alle sehr proeuropäisch sind. Und dass man sagt, wir schmieden eine liberalere, eine linke, eine proeuropäische Koalition. Und dass man dann auch sagen würde, für die nächste Parlamentswahl, dann nehmen wir das in unser Wahlprogramm auf und machen ganz gezielt damit Wahlkampf. Im Moment wird aber Andy Burnham, so ist meine Prognose, eher versuchen, einer Wiedereintrittsdebatte zu entkommen, weil die ganz schnell toxisch werden kann, gerade auch mit rechtskonservativen Boulevardblättern, die dagegen wettern würden. Und er wohl nicht denkt, dass selbst wenn viele den Brexit für einen Fehler halten und damit unglücklich sind, dann automatisch die Menschen bereit wären zu sagen, auf, zurück in die EU. Da sind auch einfach die Narben total groß. Aber vielleicht wird auch er irgendwann da ankommen, dass er denkt, so die Wirtschaftszahlen, das sieht alles irgendwie schwierig aus. Woher kriegen wir denn noch Wachstum? Ach ja, der Binnenmarkt, der eigentlich vor unserer Tür ist. Also diese Wiedereintrittsfrage, die Brexit-Frage, die wird hier nicht weggehen und die wird immer weiter dieses Land beschäftigen.
Keir Starmer und Macron haben sich ja zusammengetan, auch in sicherheitspolitischen Fragen, auch mit Blick auf die Ukraine. Was könnte der Rücktritt von Keir Starmer jetzt dafür bedeuten?
In der britischen Bevölkerung gibt es sehr viel Unterstützung für die Ukraine, für den Kurs, den die britische Regierung da fährt, den sie auch schon bei den Konservativen gefahren hat. Und das wird auch unter einem neuen Labour-Premierminister weitergehen. Keir Starmer, der hat oft zusammen mit Macron, aber auch mit Friedrich Merz in diesem sogenannten E3-Format sich zusammengesetzt und weitere Leitlinien in der europäischen Politik abstimmen wollen, wie man denn die Ukraine weiter unterstützt, auch in Bezug auf die Frage, wenn es da mal irgendwann einen Waffenstillstand geben sollte, welche Rolle da die Europäer spielen könnten. Großbritannien hat oft öffentlichkeitswirksam Selenskyj hier empfangen, gerade dann, wenn zum Beispiel er gerade von Trump ordentlich eins um die Ohren bekommen hatte. Wir erinnern uns alle an dieses Oval Office Meeting. Dann empfängt man ihn nicht nur mit Umarmung vor der Nummer 10 Downing Street, sondern er wird auch vom König empfangen. Und diese starke Unterstützung für die Ukraine und eine führende Rolle in der gesamteuropäischen Abstimmung, das würde auch ein neuer Premierminister nach Keir Starmer auf jeden Fall fortführen.
Danke, Mareike, dass wir hier heute an diesem historischen Tag mit dir sprechen konnten.
Danke euch.
Alle aktuellen Entwicklungen aus Großbritannien findet ihr auf tagesschau.de. Da halten euch Mareike Aden und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Studio in London auf dem Laufenden. Und am Mittwoch geht's bei FKM auf See mit der russischen Schattenflotte. Denn die passt sich nachweislich an den Druck der westlichen Staaten an. Wohl mit zum Teil bewaffneter Crew. Welche Strategie von Putin dahinter steckt, das hört ihr in der nächsten Folge von FKM. Folgt uns gerne in ARD Sounds oder wo ihr sonst Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch und ich freue mich, wenn wir uns bald schon wieder hören. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast. 6.30 heißt der, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In um die 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird auch nicht einfach nur steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und manchmal wird es persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also eigentlich fast wie so ein Laber-Podcast, die ihr vielleicht kennt. Nur, dass es um Politik, Gesellschaft und solche Themen geht. Und dass man sich als HörerIn auch Themen wünschen kann oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.